So, hallo liebe Zuhörerinnen. Leider habe ich es vermurkst, das Intro hochzuladen, deshalb starten wir heute ganz ohne Intro. Radio Animal Liberation Freiburg für euch heute am Start. Haben wir das Thema, ja, Theorie der Tierbefreiung und was Antispeziesismus überhaupt ausmacht, werden wir anhand eines Textes von André Gammerschlag dann, denke ich mal, herausfinden. Und zwar heißt der Kritik an der speziesistischen Ideologie. Ja, gut, dann werde ich den Beitrag einfach gleich zum Spielen abgeben und. Ja, danach werden wir erstmal ein bisschen Musik haben. Viel Spaß.
Kritik der speziesistischen Ideologie von André Gammerschlag. Unsere gesellschaftlichen Wissensbestände über Tiere sind durchgezogen von Verallgemeinerungen und Vorurteilen. Diese werden immer dann sichtbar, wenn eine allgemeine Aussage über Tiere getroffen wird. Den Aussagen über Tiere verallgemeinern alle Spezies. Dabei können Würmer wohl kaum mit Menschenaffen gleichgesetzt werden. Das Vorurteil, dass Tiere nicht intelligent seien, impliziert jedoch gleiche kognitive Fähigkeiten bei allen Spezies. Außerdem suggeriert es, dass Menschen demgegenüber Intelligenz besitzen. Richtig ist, dass zumindest die meisten anderen Spezies geringer ausgebildete kognitive Fähigkeiten, zumindest in ihrer Gesamtheit, als Menschen besitzen. Es wird jedoch übersehen, dass der Unterschied zwischen Würmern und Menschenaffen größer ist als der zwischen Menschen und anderen Menschenaffen. Außerdem wird nicht beachtet, dass geringere Fähigkeiten nicht bedeuten, dass sie gar keine besitzen. Bei einer Betrachtungsweise, die nur intelligent oder nicht intelligent wahrnimmt, werden nichtmenschliche Tiere als nicht intelligent angesehen, da Intelligenz als Ideal so definiert ist, dass es nur auf Menschen zutrifft. Diese Definition zeigt eine dualistische Denkweise, bei der eine Skala durch zwei Extrempole ersetzt wird. Ohne die ideologische Verzerrung müsste man die Differenz innerhalb des Typus Tiere erkennen. Der Extrempol nicht intelligentes Tier findet sich in der Wirklichkeit eben nicht wieder. Ebenso verhält es sich mit anderen moralischen Kriterien wie zum Beispiel Leidensfähigkeit, Autonomie oder der Fähigkeit, ein Interesse zu haben. Den wahrheitsgemäßer müsste man davon sprechen, dass andere Spezies in den meisten Fällen zwar geringer ausgebildete kognitive Fähigkeiten als Menschen besitzen, jedoch existieren sie und das in unterschiedlicher Ausprägung. Die Sprache stellt erst mit dem ungenauen Begriff Tier die Möglichkeit bereit, verschiedenste Spezies zu verallgemeinern. Ein weiterer ideologischer Aspekt ist, dass impliziert wird, Menschen wären keine Tiere. Dabei sind Menschen ebenso wie das Schwein, das für ein Schnitzel starb, bekannt auch nur Säugetiere. Wir werden unter anderem durch diesen Begriff und die Verwendung als Gegenstück zum Menschen dazu angeleitet, so sehr zwischen Menschen und Tieren zu unterscheiden. Und dadurch stellen wir verschiedenste Spezies so oft auf eine Stufe. Und statt von einer Artenvielfalt auszugehen, welchen den Menschen mit einschließt. Hier werden die Wechselwirkungen zwischen Sprache und Denken sichtbar. Entsprechend dem gedanklichen und sprachlichen Dualismus zwischen Menschen und Tier verhält es sich auch beim Dualismus intelligent und nicht intelligent. Auch hier führt die Ungenauigkeit der Sprache zu einer verallgemeinernden Aussage, indem sie einen direkten Gegensatz unterstellt, wo eine Differenziertheit besteht. Sprache führt während der Sozialisation auf der anderen Seite wieder zur Verinnerlichung von dualistischen und daher unscharfen Typen, welche darüber reproduziert werden. Der speziesistische Blickwinkel nimmt selektiv eher die Eindrücke auf, die Tieren die Intelligenz absprechen können, zumindest soweit, dass ihre Ausbeutung legitimiert werden kann. Diese Betrachtungsweise wurde uns mit der Sozialisation mitgegeben. Der Tunnelblick auf das eigene Interesse, nichtmenschliche Tiere ausbeuten zu können, verbunden mit Halbwahrheiten, welche gesellschaftlich zu Axiomen erklärt werden, sind Ursachen des Wahrnehmungs- und Interpretationsschemas. Der gesellschaftliche Ursprung des Ideologems vom unintelligenten Tier dürfte den meisten, die dieses Bild im Kopf haben, wohl kaum bekannt sein. Es beruht nämlich nicht in erster Linie auf eigenen Erfahrungen, sondern wurde durch den gesellschaftlichen Wissensbestand über die Sozialisation verinnerlicht.
So, jetzt machen wir einen kurzen Break, weil der Beitrag knapp 15 Minuten dauert. Und wir hören jetzt Ironic von Alanis Morissette zur Auflockerung. Viel Spaß mit dem Lied.
An old man turned 98. He won the lottery and died the next day. It's a black fly in your Chardonnay. It's a death row pardon 2 minutes too late. And isn't it ironic?
Ja, ein schönes Lied von Alanis Morissette. Ja, für euch moderiert heute die Sendung wieder mal der Jan, wie ihr es vielleicht gemerkt habt. Und ich leite nun weiter über zu dem Text von André Gammerschlag, Kritik an der speziesistischen Ideologie, Teil 2 quasi.
Durch den gesellschaftlichen Wissensbestand über die Sozialisation verinnerlicht. Das Ideologem ist nicht neu, sondern besteht seit mindestens 2.500 Jahren im abendländischen Denken. Es entstand durch Vorurteile oder Ideenkomplexe, die von antiken Philosophen und christlichen Glaubensvorstellungen weiter verwischt und verfestigt wurden. Der bereits kritisierte Mensch-Tier-Dualismus wurde in der Antike von Philosophen wie Aristoteles geprägt. Aristoteles stellte sich eine Welt vor, die für den zivilisierten Mann geschaffen wurde. Der Mann stand im Mittelpunkt der Welt. Frauen, barbarische Völker und nichtmenschliche Tiere, welche er mehr als Dinge ansah, sind da, weil sie vom Mann gebraucht werden. Weib, Sklaven, Vieh. Dieser Glaubensartikel und Konzept mit ähnlichem Tenor verfestigten das dualistische Tierbild und wurde durch spätere religiöse Vorstellungen verstärkt. Die gesellschaftliche Entwicklung der heutigen speziesistischen Verblendung zieht sich mit einigen Ausnahmen weiter durch die gesamte Neuzeit. Spätestens seit Geburt der industriellen Tötung und Verwertung nichtmenschlicher Tiere sowie dem Ausbau von Kommunikation und Medien können die Profiteure vom Tiermord selber Ideologien in die Gesellschaft steuern. Da wäre das glückliche Huhn und die glückliche Kuh zu nennen. Diese Tiere, so wird suggeriert, erfreuen sich ihres Lebens und dürfen daher, wenn sie alt sind, getötet und konsumiert werden. Sie waren zuvor ja zufrieden. Dabei wird aber übersehen, dass 50% der Hühner kein langes Leben hatten, denn sie wurden aufgrund ihres Geschlechts nach einem Tag vergast. Diese Tatsache wird vom Ausdruck glückliches Huhn ebenso überdeckt wie die Gefangenschaft der Tiere. Praktiken wie Zwangsschwängerungen oder die Trennung von ihrem Nachkommen und das unabwendbare Ende der Tötung. Eine noch stärkere Verzerrung ist der Umstand, dass glückliche Lebewesen irgendwann getötet werden dürfen. Für diese Aussage bietet die speziesistische Ideologie auch oftmals keine genauere Erklärung. Daher ist es als ein Axiom des heutigen Speziesismus zu betrachten. Es ist eine Grundannahme vieler Speziesistinnen, dass nichtmenschliche Tiere nach einer gewissen Zeit das in Anführungsstrichen Glücks für den kurzen Gaumenkitzel getötet werden dürfen. So wird nicht hinterfragt und bedarf daher für speziesistisch Denkende keiner weiteren Begründung. Diese verselbstständigte Ideen wurden unkritisch als wahr aufgenommen und tief verinnerlicht. Sie entstammen also weniger der eigenen reflektierten Erfahrung. Speziesismus lässt sich mit der eigenen Standortgebundenheit und Interessenlage begründen. Unser Standort ist bestimmt von einer hegemonialen, speziesistischen Grundhaltung, von einer Normalität des Konsumierens getöteter nichtmenschlicher Tiere und der Unterwerfung ihrer Interessen unter die menschlichen. Unsere damit verbundene Interessenlage ist, wie wir es gewohnt sind, Leichenteile anderer Spezies sowie deren Drüsensekrete und Menstruationsprodukte konsumieren zu können. Ferner dürfen wir sie bejagen, wenn sie nicht stören, sie einsperren, um uns daran zu erfreuen, oder sie vertreiben, um ihren Lebensraum zu rauben. Unser Interesse an diesen Vorzügen und die Normalität dieser Praktiken an einem beliebigen Standort in der Gesellschaft führen mit zu unserer verzerrten Sicht. Letztlich sind die Verblendungen des Speziesismus ein Mittel zur Legitimation und Reproduktion des menschlichen Herrschaftsverhältnisses über andere Tiere. Um über die massenhafte lebenslange Gefangenschaft mit all den lebensverachtenden Praktiken der heutigen speziesistischen Industrie und die darauf folgende Tötung, die Zerstörung der Lebensressourcen wilder Tiere und alle anderen Formen der Tierausbeutung und Unterdrückung zu rechtfertigen, um zu begründen, wieso andere Tiere für den Geschmack gequält und getötet werden dürfen, bedarf es einer tiefen verankerten Ideologie, die von den wirklichen Tatsachen ablenkt.
So, und wieder ein kurzer Break, eine kleine Pause. Und zwar werden wir nun das Lied von Ring Around the Rosie, das Lied Flip Greater hören. Eine recht langsame und traurige Ballade, doch ich finde es recht schön und ich hoffe, euch gefällt das auch.
Sie muss die Gewalt gegen nichtmenschliche Tiere verschleiern. Dies wird über verschiedene Wege erreicht. Einerseits werden die Orte der Ausbeutung aus der Sichtweise der Menschen verlegt. Andererseits können somit bewusst und unbewusst falsche Vorstellungen als Wahrheit verkauft werden, eben das glückliche Huhn. Zusätzlich wird dies durch die Entwertung nichtmenschlicher Tiere erreicht. Wenn Tiere keinen Wert als Lebewesen besitzen, dann wird auch kein Grund gesehen, sie vor Gewalt zu schützen. Eins dieser zu Wissensgrundsätzen aufgeschwungenen Vorurteile habe ich als Beispiel für die Ideologiehaftigkeit des Speziesismus angeführt. Nichtmenschliche Tiere besitzen keine Intelligenz. Es gibt jedoch eine Vielzahl weiterer Stigmata, die allen anderen Spezies menschliche Eigenschaften absprechen. Oft aufgeführt wird das Fehlen von Bewusstsein, Individualität, Schmerzempfinden, Leidensfähigkeit, Emotionalität, Sozialleben, Sprache oder Moral bei Tieren. Mit diesen falschen oder verfälschten Wissensbeständen, die auch keinesfalls den heutigen naturwissenschaftlichen Erkenntnissen sprechen, wird nichtmenschlichen Tieren die Wertigkeit genommen, welche sie vor ihrer Ausbeutung schützen könnten. Sie werden durch gegenseitige Täuschungen, hier ist Täuschung als Verbreitung verzerrter Vorstellungen gemeint, zwischen den Gesellschaftsmitgliedern und durch Täuschung seitens der speziesistischen Wirtschaft sowie durch die eigene Selbsttäuschung wechselseitig reproduziert. Der Speziesismus legitimiert die direkten Verantwortlichen für Tiermord und Tierausbeutung und die Konsumentinnen, welche davon profitieren. Beide Seiten können ein reines Gewissen haben, solange die Ideologie die wirklichen Tatsachen verschleiert. Die Starrheit des Speziesismus zeigt seine gesellschaftlichen Allgegenwart und die tiefe Verinnerlichung durch die Individuen. Die speziesistischen Grundannahmen zu erschüttern oder gar aufzulösen und dann handlungsunwirksam zu machen, erscheint in nahezu allen Fällen vergeblich. Dabei ist vor allem die innere Widersprüchlichkeit verwunderlich. Zumindest viele Hunde- oder KatzenbesitzerInnen, die sich durchaus darüber im Klaren sind, dass ihre Lieblinge alle genannten Eigenschaften in gewissem Umfang besitzen. Wer würde abstreiten, dass ein Tier Individualität besitzt, wenn sie sich doch in ihrem Verhalten unterscheiden? Selber wissen, wo ihr Lieblingsplatz ist, was sie lieber essen und wann sie Zuneigung haben wollen. Diese Erfahrung hindert aber fast niemanden daran, andere Tiere für menschliche Bedürfnisse zu quälen und zu töten. Die Ausbeutung von sogenannten Nutztieren kann trotzdem mit den Stereotypen, Stigmatisierungen der fehlenden menschlichen Eigenschaften legitimiert werden. Der Widerspruch, das eine Tier zu lieben und das andere, gleich intelligente Tier, zu töten, wird ausgeblendet. Auch die Erkenntnisse der Naturwissenschaften werden ausgeblendet, damit alte Glaubensvorstellungen bestehen bleiben können und die Vorteile des Speziesismus weiter genossen werden können. Dabei haben gerade diese Wissenschaften in unserer Gesellschaft einen oft unreflektierten, hohen und möglicherweise unverhältnismäßigen Stellenwert. Diverse biologische Erkenntnisse haben lange gezeigt, dass auch andere Spezies durchaus in unterschiedlichster Ausprägung diese menschlichen Eigenschaften besitzen. Das Vorhandensein von Schmerzempfindungsvermögen kann für die meisten Tiere nicht mehr abgestritten werden. Da wir mit Hilfe von neuro- und verhaltensbiologischer Methoden jetzt auch in die Köpfe sehen können, wissen wir inzwischen auch, dass andere Spezies durchaus mit ähnlichen Prozessen im Gehirn reagieren. Somit ist klar, dass auch andere Tiere ihre Eindrücke ähnlich interpretieren. Die alten Vorstellungen treffen vielleicht noch auf Insekten oder vergleichbar weit entwickelte Tiere zu, jedoch sicher nicht auf Kühe, Schweine, Hühner etc. Auch die wissenschaftliche Widerlegung der Ideologien kann sie nicht auflösen. Der Speziesismus steckt bei vielen zu tief und in gesellschaftlich zu hegemonial, als dass die wenigen antispeziesistischen Einflüsse ihn auflösen könnten. Obwohl ich hier nur wenige ideologische Facetten und speziesistische Verzerrungen darstellen konnte, sollte eine grobe Richtung erkennbar sein, in die eine tierbefreiende Kritik zielt. Alte Vorstellungen darüber, wie Tiere sind, werden über ein gesellschaftliches Tierbild und eine institutionelle Entwertung und Verwertung gefestigt und bestätigt sich wechselseitig mit selektiv wahrgenommenen Eindrücken von Tieren. Widersprechende Eindrücke werden durch die Täuschung gesellschaftlich hegemonialer Trugbilder und Selbsttäuschungsmittel der verinnerlichten Bilder ausgeblendet. Dieses schützt viele Speziesistinnen davor, andere Tiere als empfindungsfähige und intelligente Lebewesen wahrzunehmen und den gewalttätigen Umgang mit ihnen zu ändern, sowie den damit verbundenen Umdenken und Umgewöhnen.
Ja, das waren The Rakes mit 22 Grand Job. Ja, der Frontmann auch vegan lebend. Eine britische Indie-Rockband, The Rakes, die sich 2009 aufgelöst haben wegen völliger Erschöpfung, angeblich. Ja, wir sind nicht so erschöpft und machen gleich weiter mit den News, die diesmal mit 11,5 Minuten ziemlich ausgiebig geworden sind. Es ist viel passiert. Hört's euch an.
And now, Radio Animal Liberation, the news.
Am 9. Dezember ging der Böhringer 2.0-Prozess gegen einen mutmaßlichen Besetzer des Geländes für das geplante Böhringer Tierversuchslabor in die dritte Runde und endete mit der Verlesung des recht hohen Urteils von 40 Tagessätzen à 15 Euro. Nachdem sich der Angeklagte André M. weigerte, während der Urteilsverkündung aufzustehen, wurden gegen ihn 5 Tage Ordnungshaft verhängt. André wollte mit dem Sitzenbleiben deutlich machen, dass er dem Gericht als Teil des Systems keine Ehrerbietung erweist. Die 5 Tage Haft taten im Anschluss an die Hauptverhandlung sofort in Kraft. Ich würde auch, wenn ich 10 Tage Ordnungshaft zu befürchten hätte, dem Richter keine Ehrerbietung durch Aufstehen erweisen und mich damit dem menschen- und tierausbeutenden System unterwerfen. So ein Zitat von André M., kurz bevor er in den Keller des Amtsgerichts gezerrt wurde. Am 7. Dezember gab es in Niedersachsen erneut einen Brandanschlag auf eine im Bau befindliche Hähnchenmastanlage. Ziel war diesmal ein Gebäude in Schneger im Landkreis Lüchow-Dannenberg. Die Polizei geht davon aus, dass das Feuer aus politischen Motiven gelegt wurde und prüft mögliche Zusammenhänge mit ähnlichen Bränden in Niedersachsen. Bislang brannte es in Sprötze, bei Wechelde und in Merum. Der Schaden an dem Gebäude beträgt mehrere 10.000 Euro. 40.000 Tiere sollten demnächst in der Anlage gefangen gehalten werden. In der ersten Woche im Dezember hat die größte Pelzfarm Deutschlands den Betrieb eingestellt. Die Nerzfarm Orsbach ist endgültig geschlossen und damit Geschichte. Die Kampagne für die Schließung der Nerzfarm Orsbach war erfolgreich. Nie wieder Nerzfarm, nie wieder Tiermord, verkündeten Antispähaktivistinnen aus Aachen. Unsere jahrelangen Proteste, Diskussionen, Ratsanfragen und Anträge, die Aufklärung und der Druck auf die Politik haben endlich die geforderte Wirkung erzielt. Zigtausenden Tieren bleibt zukünftig unbeschreiblich viel Leid erspart. Ebenfalls gab es Anfang Dezember mehrere Befreiungsaktionen in Neuseeland. Mindestens 2 Ferkel, ein Kälbchen und 2 Hühner wurden aus Mastanlagen befreit. Die AktivistInnen erklären ihre Beweggründe in einem ausführlichen BekennerInnen-Schreiben auf directaction.info und unterzeichnet es mit den Worten "Until all are free and specism now". Am 3. Dezember wurden in Querétaro de Arteaga, Mexiko, mehrere Lastwagen des Zirkus Portugal von ALF-Aktivistinnen mit Farbe beschüttet und Slogans gegen Tierausbeutung hinterlassen. Bei Moskau wurden am 30. November die Jagd von Aktivistinnen der Animal Liberation Front sabotiert, indem ein Auto der Behörden entwendet wurde. Ebenfalls am 30. November wurden in Tschechien mehrere Großgewerbetafeln für Fleisch mit Farbe verschönert und eine Schweinemastanlage angegriffen. Am 27. November wurden bei Rottenburg mindestens 9 Hochsitze zerstört. Der Sachschaden liegt bei etwa 6.000 Euro und die JägerInnen werden erstmal damit beschäftigt sein zu basteln. Für die Tiere eine kurze Verschnaufpause. Am 25. November haben ALF-Aktivistinnen einen Laden der Puma Company in Athen angegriffen und mit grüner und schwarzer Farbe überschüttet. Die Aktion ist den inhaftierten Tierbefreiungsaktivisten Walter Bond gewidmet. Am 24. November haben ALF-Aktivistinnen in Rom einen Pelzladen entglast und Slogans hinterlassen. Etwa 20 Leute fanden sich am Montag, den 21.11. gegen Mittag vor einer Braunschweiger Polizeiwache in der Friedrichs-Voigt-Länderstraße ein, um ihre Solidarität mit der Vize-Gegnerin und Umweltaktivistin Sarah Emily zu bekunden. Die Polizei hatte sie vorgeladen, um sie mit einer Ideebehandlung von ihrer politischen Arbeit gegen die größte Schlachtfabrik Europas in Vize abzuschrecken. Am 19. November wurde ein Fleischgeschäft in Trento, Italien, mit roter Farbe verschönert. Am 16. November 2011 verstarb in Dortmund Birgit Müterich, die wohl vielen durch Texte, Vorträge, Veranstaltungen und Demonstrationen bekannt ist. Birgit Müterich beeindruckte durch ihr großes Engagement für die Befreiung der Tiere und durch ihre weitreichende Gesellschaftskritik, ihre umfassenden Kenntnisse, ihre brillante Formulierungsgabe, ihren wissenschaftlichen Stil und ihre persönliche Ausstrahlung. Mit Birgit geht der Tierbefreiungsbewegung eine wichtige Stimme verloren. Ralf bedankt sich für ihre inspirativen Gedanken. Am 16. November haben Tierbefreiungsaktivistinnen in den USA 16 Truthähne und 2 Gänse befreit. Die Aktion wurde Walter Bond gewidmet. Aktivistinnen der Animal Liberation Front zerstörten am 17. November in Moskau mehrere Großwerbeplakate der Pelzindustrie. In einem Video veröffentlichten sie ihre Aktion. Für den Tierversuchskonzern HLS Huntington Life Science ist ein heißer Herbst angebrochen. Tierbefreiungsaktivistinnen in Schweden und England gehen seit Anfang November in die Offensive und greifen den Konzern an. Allein in Schweden gab es binnen 3 Wochen mindestens 4 Brandanschläge gegen den Konzern, beziehungsweise gegen Fahrzeuge und Personen, die Tierversuche durchführen. Auch in England gab es direkte Aktionen gegen HLS. Am 13. November wurde das Auto von Benny Heigerl, HLS Schweden, durch einen Brandanschlag von Tierbefreiungsaktivistinnen völlig zerstört. Benny Heigerl arbeitet für AstraZeneca, einen Partnerkonzern von HLS. Die militant Force Against Huntington, MFAH, übernahm die Verantwortung für die Aktion. Am 9. November wurde AstraZeneca in der Second Kingdom Street, London, England, angegriffen und durch einen Fake-Bombenalarm für Stunden lahmgelegt. In BekennerInnen-Schreiben heißt es, until every cage is empty and HLS is closed. Am 7. November wurde in Öland, Schweden, eine Pelzfarm überfallen und alle Tiere mit ungiftiger Farbe besprüht. Damit sind ihre Felle jetzt wertlos für die TierausbeuterInnen. Die Aktivistinnen in Schweden entschieden sich für die Farbaktion, da es nicht möglich war, die Tiere auf einer Insel einfach freizulassen. Der Sachschaden, der schwedischen Pelzindustrie entstand, geht in die 10.000. Vor dem Aktionstag gegen Rotkötter und seine Schlachtfabrik am 7. November wurde die Seite andyindustryfarms.blogspot.de vom Blogspot vom Netz genommen. Die Anwälte von Rotkötter hätten dies veranlasst. Zudem gibt es eine Klageandrohung gegen die Internetseite tierrechtstermine.de bezüglich desselben Aufrufs. Obwohl es sich beim Aktionstag lediglich um eine Telefonaktion handelte und von Seiten der Kampagne eine klare Distanz zum Aufruf zu Wirtschaftskriminalität bestand, versuchen die Anwälte von Rotkötter, jede Kritik an der Schlachtfabrik im Keim zu ersticken. Am 6. November besuchten Tierbefreiungsaktivistinnen einige MitarbeiterInnen von HLS-Kunden in Los Angeles, USA. Arthur Doy, Todd Pem und Scott Laudemann, alle arbeiten für HLS bzw. deren Konzerne, wurden besucht und deren Nachbarschaft über die Machenschaften von HLS aufgeklärt. Am 5. November demonstrierten über 150 Menschen in Huntington, England, in Gedenken an Barry Horn gegen den Tierversuchskonzern HLS. Der Tierbefreiungsaktivist Barry Horn starb am 5. November 2001 in einem britischen Gefängnis durch das letzte im verbleibende Mittel zum Protest, dem Hungerstreik. Ebenfalls wurde am 5. November in La Paz, Bolivien, ein Brandanschlag auf Follos Copacabana verübt. Aktivistinnen der ALF übernahmen die Verantwortung für die Aktion und widmeten sie Barry Horn. Zum 10. Todestag des Tierbefreiungsaktivisten Barry Horn gab es weltweit direkte Aktionen. In Italien wurde ein McDonald's in Brand gesetzt, in Chile ein Fleischkonzern attackiert. Die Befreiungsaktivistinnen in Chile hinterließen folgende Botschaft in ihrem BekennerInnen-Schreiben: Today paint, tomorrow fire. Am 4. November gab es eine Protestaktion vor einem HLS-Labor in Suffolk in England. Die Aktivistinnen erinnerten mit Kerzen und Brandspieß an Barry Horn. Vom 4. bis zum 12. November wurden in Lugano in der Schweiz eine Metzgerei, ein Pelzladen und ein Zirkus angegriffen. Aktivistinnen der ALF hinterließen Slogans gegen Tierausbeutung und widmeten die Aktion ebenfalls Barry Horn. Am 3. November wurde das Auto von Marie Eidegaard, die für HLS in Schweden arbeitete, umlackiert. Der alte Lack wurde entfernt und das Auto mit roter Farbe überschüttet. Zudem wurden Nachrichten mit Farbe an ihr Haus hinterlassen. AstraZeneca, stop your dealings with Huntington Life Science. And we will stop our dealing with you. Always fight for justice and liberation. Animal Liberation Front. Am 3. November wurde die Polish Huntington Association in Olsztyn, Polen, von Tierbefreiungsaktivistinnen angegriffen, sabotiert und mit Farbe verschönert. Es entstand ein Sachschaden von über $10.000. In Schweden wurde Ende November in mindestens 15 Pelzgeschäften Pelze mit Farbe überschüttet. Mindestens 3 Pelze wurden direkt an Personen mit roter Farbe verschönert, die durch die Straßen von Örebro und Stockholm spazierten. Bei keiner der genannten Aktionen von Seiten der Tierbefreiungsaktivistinnen wurden Menschen oder nichtmenschliche Tiere verletzt.
Ja, das war Grace Slick mit dem Lied Let It Go. Und nun machen wir weiter mit Musik, und zwar mit der veganen Künstlerin, eine Geigerin namens Emily Autumn mit dem Lied Manic Depressions. Viel Spaß. Ja, Bad Reputation war das von Joan Jett. Ja, ein altes, sehr altes Lied. Ja, wir neigen uns dem Ende dieser 16., sage und schreibe 16. Folge von Ralf. Jetzt werden die Termine kommen, die Termine und Ankündigungen für kommenden Monat ab jetzt quasi. Und beenden werden wir die Sendung mit einem Fundstück des Monats. Und zwar habe ich im Internet recherchiert und eine sehr erheiternde Band gefunden, die heißt Vegan. Sehr vielversprechend. Das ist, glaube ich, eine japanische Newcomer-Band oder sowas. Es ist einfach, der Musikstil ist einfach zu köstlich, um es euch vorzuenthalten. Genau. Und das werdet ihr nach den Terminen dann hören. Ich verabschiede mich von euch. Für euch war nämlich der Jan hier am Mikrofon und hoffe, euch hat's gefallen. Ihr habt was gelernt über Spezismus bzw. Antispezismus. Und hoffe genauso, dass ihr das nächste Mal in einem Monat wieder dabei seid. Dritter Montag im Monat, Radio Animal Liberation Freiburg. Für euch war Jan am Start. Einen schönen Monat wünsche ich euch. Bis das nächste Mal. Tschüss.
Termin und Ankündigung für Freiburg. Am Sonntag, den 18. Dezember, veganer Brunch ab 10 Uhr in der KTS in Freiburg in der Unterlinie. Am Dienstag, den 20. Dezember, vegane Volksküche im Susi-Café ab 19.30 Uhr in Freiburg im Vauban. Am Mittwoch, den 21. Dezember, vegane Volksküche mit Kegeln und Kneipe in der KTS in Freiburg in der Unterlinie. Ebenfalls am Mittwoch, dem 21. Dezember, offenes Treffen der Tierrechtsinitiative TIF ab 19 Uhr im Zentrum Oberviere in Freiburg in der Viere. Am Mittwoch, den 28.12., vegane Volksküche der Maulwürfe ab 20 Uhr im Susi-Café, Freiburg im Vauban. Am Montag, den 2. Januar 2012, veganer Stammtisch ab 19 Uhr im Mokka Cabana in Freiburg in der Viere. Am Donnerstag, den 12. Januar, offenes Plenum der Antispiel Freiburg ab 20 Uhr in der KTS in Freiburg in der Unterviere. Am Montag, den 16. Januar, ist es schon wieder soweit. Die 17. Sendung von Ralf wartet auf euch. Alle Volksküchentermine findet ihr auf der Homepage www.volksküchefreiburg.blogsport.de. Infos zum veganen Stammtisch unter www.veganstammtisch.blogsport.de. Infos zur Tierrechtsinitiative Freiburg unter www.tif.objectives.net. Infos zur Antispiel Freiburg unter www.freiburg.antispiel.org. Und was geht über Freiburg hinaus? Vom 13. bis 15. Januar 2012 wird in Hamburg eine mehrtägige Veranstaltung stattfinden, die sich in der Tradition der vergangenen Tierbefreiungskongresses sieht. Die Tierbefreiungstage Hamburg zielen darauf, Fragestellungen der Tierbefreiungsbewegung zu diskutieren, neue Strategien zu entwickeln und die Bewegung zu stärken. Alle wichtigen Informationen werdet ihr in Kürze auf dieser Seite finden. www.kongress.antispiel.org. Am 28. Januar findet in Wiesbaden die Wiesbaden Pelzfrei statt. Demo-Treffpunkt ist der Bahnhofsvorplatz in Wiesbaden. Infostände gibt es ab 10 Uhr. Demobeginn ist 12 Uhr. Zudem gibt es eine After-Demo-Party mit Live-Musik im Sabot. Einlass 17.30 Uhr. Konzertbeginn 19 Uhr. Weitere Infos unter www.wpf.tierrechtsdemo.de. Zudem gibt es zahlreiche Vernetzungstreffen, Vorlesungsreihen, vegane Volksküche und Brunche in vielen Städten. Mehr Infos hierzu und weitere Aktionstermine gibt es im Internet unter www.tierrechtstermine.de. Zeigt euch solidarisch, denkt euch was aus und werdet aktiv. Kommt zahlreich auf Demos und beteiligt euch in Massen.
Lagi, karena kamu membunuh hati.